Radio 1. Nur für Erwachsene.
Christen, wissen Sie bestimmt, sind in Berlin und Brandenburg längst eine Minderheit. Weniger als 20% der Einwohner sind noch Mitglieder der christlichen Kirchen. Etwas mehr als 10% sind Muslime, müsste man mal wieder neu erheben. Geschätzt ist diese Zahl. Die meisten von uns sind also, was, konfessionslos. Richtig, wir leben säkular und kommen ganz gut ohne einen Gott klar. Und dennoch ist Religion natürlich nicht bedeutungslos und wird auch an Schulen unterrichtet. Aber wie wird es da unterrichtet? Wie wird im Religionsunterricht damit umgegangen? Das will Marie-Louise Rathaus rausfinden. Die Professorin für angewandte Ethik an der Uni Potsdam hat in einem internationalen Forschungsprojekt untersucht, wie im Religionsunterricht an Schulen Wissen über den Islam vermittelt wird. Frau Rathaus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Islam als Schwerpunkt. Warum gerade das Thema Islam? Warum nicht gleichberechtigt Christentum, Judentum, Islam?
Ja, darauf muss ich eine etwas differenzierte Antwort geben. Zum einen machen wir in Brandenburg ja keinen Religionsunterricht, ausdrücklich nicht. Wir machen LER-Unterricht.
Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde.
Und das war das eigentliche Interesse. Das eigentliche Interesse war, wir sind vier Standorte, der Standort Tübingen, der Standort Wien, der Standort Zürich und der Standort Potsdam für Brandenburg. Das Interesse war, ob es im konfessionellen und in einem nicht konfessionellen, religionsbezogenen Unterricht ein Thema wie der Islam unterschiedlich oder gleich unterrichtet wird. Das war unsere Ausgangsfrage. Und deswegen das Thema Islam wurde einfach gewählt, weil das der konfessionelle Unterricht sich natürlich vorrangig auf das Christentum bezieht.
Und nicht konfessionell, das wäre zum Beispiel Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, ist ein nicht konfessioneller Unterricht.
Ganz genau, überkonfessionell. Und er ist auch dem Neutralitätsgebot verpflichtet. Ich persönlich habe da mitgemacht, weil die Situation, das haben Sie schon angedeutet, in Brandenburg für Religion regelrecht fatal ist. Um die Zahlen mal zu nennen, 83% bezeichnen sich als religionsfern. Wir haben 1,3% Musliminnen und Muslime und die sind meistens entweder in Potsdam, also in der großen Stadt, oder in Geflüchtetenheimen. Mhm. Also weg vom Alltag, das heißt der Alltag der von Musliminnen und Muslimen und der Islam ist etwas sehr Fremdes in Brandenburg.
Ich sag mal dazu, Juden sieht man noch viel seltener.
0,5%. 0,05%. Genau. Also verschwindend. Ja.
Untersucht wurde der Religionsunterricht vergleichend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie haben die Standorte genannt. Gibt es denn da große länderspezifische Unterschiede, wie damit umgegangen wird?
Nein, überraschenderweise nicht. Also der religionsbezogene Unterricht ist erstaunlich homogen in den Zielen. Also natürlich gibt in Tübingen und in Wien wurde betont, dass der Islam eine Religion ist, wie unser monotheistisches Christentum auch. Mhm. Also das wurde die Kontinuität der drei großen monotheistischen Religionen betont, des Christentums aus dem Judentum hervorgegangen. Jesus war bekanntlich Jude. Und genauso ist der Islam aus dem Christentum hervorgegangen, also Abraham zum Beispiel, die Figur gibt es in allen drei Offenbarungsschriften an prominenter Stelle. Also der Islam ist nicht so fremd wie mancherorts von blau gefärbten Braunen behauptet wird. Aber im überkonfessionellen Unterricht wird eher betont, dass man als religiöser Mensch durchaus klug sein kann. Und dass man auch ein geglücktes Leben führen kann.
Das ist interessant. Das heißt, also es gibt Menschen, die das bestreiten, dass man als religiöser Mensch klug sein kann.
Ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen auch lauter aus dem Nähkästchen. Mhm. Als ich angefangen bin in Potsdam, habe ich mehrmals die Frage gehört, was, Frau Rathaus, Sie sind katholisch, Sie haben doch einen Doktortitel.
Ja, das ist hübsch. Ja, da stehen Sie drüber.
Ja, weiß nicht, ob das hübsch ist.
Ja, aber da steht da drüber. Also ein Aspekt Ihrer Forschung war die Frage in dieser Studie, wie sich muslimische Schülerinnen und Schüler im Unterricht fühlen. Warum wurden die gerade rausgesucht? Warum sollten die sich anders fühlen als andere?
Das interessiert uns einfach, weil wir in unseren Das war jetzt keine Forschungsfrage, sondern was uns interessiert hat, einfach die Position von den wenigen muslimischen Schülerinnen und Schülern. Mhm. Und tatsächlich ist das eine zweischneidige Sache. Unsere Lehrkräfte haben ebenfalls Berührungsängste mit dem Islam. Und es gibt dann die Strategie, diese Schülerinnen und Schüler zu Experten zu ernennen. Und das ist eine zweischneidige Sache. Zum einen sind sie stolz drauf und machen das auch gern. Zum anderen werden sie natürlich auf irgendeine Weise exponiert, die auch belastend sein kann für die Schülerinnen und Schüler. Und darüber, das müssen wir noch weiter untersuchen. Ich würde noch gerne auf die Gemeinsamkeiten zu sprechen kommen, weil nämlich in allen vier Standorten Unterricht mit dem Islam sehr ethisiert stattfindet.
Wobei ethisiert? Unter
darunter wird Praxis der Demokratie verstanden. Das ist ein wichtiges Forschungsergebnis, was mich als Ethikerin interessiert. Also es geht um demokratische Haltungen wie Toleranz durch Wissen über den Islam. Wenn ich den Islam kenne, kann ich tolerant sein. An allen vier Standorten. Dann geht es um demokratische Fähigkeiten, Argumentationsfähigkeit zu fairen Debatten. Und die Strategie ist vor allen Dingen die kritische Reflexion auf eigene und fremde Vorurteile. An allen vier Standorten, wie gesagt. Und im Hintergrund steht die Bindung an demokratische Werte, Pluralismus als Wert, eine pluralistische Gesellschaft, unsere Demokratie als Wert, die Menschenrechte natürlich und dabei vor allen Dingen Artikel 18 zur Überzeugungsfreiheit. Und das wird hergestellt durch persönliche Begegnungen.
Ich muss hier mal einhaken, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Als Potsdamer Forscherin, haben Sie da Forderungen an die Politik, was das Unterrichtsfach angeht, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, nach dieser Untersuchung jetzt?
Ja, hätte ich. Und zwar möchte ich dringend dafür plädieren, dass ein solches Reflexionsfach über Werte, Weltanschauung möglichst spät nochmal zur Verfügung gestellt wird für die Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen in der gymnasialen Oberstufe. Forschungen haben gezeigt, dass das ein gewisses Alter, eine gewisse kognitive Reife braucht, um solche Diskussionen, solche weltanschaulichen Reflexionsprozesse vornehmen zu können. Und wir wissen alle, wie die Situation in Brandenburg ist. Und wir brauchen das ganz dringend, die Auseinandersetzung mit Religion, mit Weltanschauung, die kritische Auseinandersetzung. Und das gehört in die Oberstufe, in die gymnasiale Oberstufe, in die obersten Klassen. Und deswegen plädiere ich unbedingt dafür, LRR oder ein Fach wie LRR zum Pflichtfach in der gymnasialen Oberstufe zu machen.
Sagt Marie-Louise Rathers, Professorin für angewandte Ethik an der Uni Potsdam. Frau Rathers, danke, dass Sie bei uns waren und ein schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Wiederhören. Spanien oder England, was sagen Sie?
Spanien.
Tschüss.